Stadtfilter. Wir drücken auf den Einschaltknopf und sehen als erstes, wie der Speicher erzählt wird. Dann wird Tastatur und Maus erkannt. Irgendwann kommt das Logo vom Betriebssystem, dann loggen wir uns ein und sind da, legen los mit dem Digitalmagazin. Das ist die Sendung vom 28. Juni 2011. Es gibt einmal mehr Kummerbox Live.
Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt.
Ich bin Matthias Schüssler und mir gegenüber im Studio ist der Raul René Melzer.
Hallo zusammen.
Raul René, ist dein Prozessor bereit? Alle Speicher vorhanden?
Er läuft schon richtig heiß.
Das Hirn defragmentiert?
Ja, soweit habe ich es versucht zu machen.
Die Firewall müssen wir vielleicht noch abschalten, dann können wir loslegen. Aber ja, übrigens, apropos Hardware, weißt du, was heute für ein Tag ist?
Nein, ich habe jetzt, mich nicht so groß informiert. Ich war echt beschäftigt während dem ganzen Tag.
Heute ist der Caps Lock Day.
Ah.
Müssen wir den feiern? Spezialsendung nur für Feststelltasten?
Ich würde mal sagen, nein. Gut, Caps Lock Day, noch nie davon gehört, ehrlich gesagt.
Ehrlich gesagt, ich finde auch, nein. So etwas Unwichtiges. Wieso reden wir überhaupt darüber? Naja, also auf jeden Fall, eigentlich geht es in dieser Sendung um eure Computerprobleme, über Fragen zu Software, zu Gadgets, zu Computer, zu Handys, zu Sicherheit und Multimedia und zu neuronalen Schnittstellen in euer Hirn, falls ihr so etwas habt. Und sonst lassen wir das Thema auch weg, mit den Caps Lock-Tasten. Also auf jeden Fall einfach... Alle Probleme, die so in dieser digitalen Welt könnten auftreten, die nehmen wir durch. Wir nehmen jetzt gerade die Fragen durch, die ihr per E-Mail geschickt habt auf digital@stadtfilter.ch. Mit akuten Fragenproblemen erreicht ihr uns direkt im Studio unter 052 203 31 00. Und ich sage, es ist schön kühl in diesem Studio, es würde sich lohnen, da anzuläuten. Da kommen wir vielleicht auch ein bisschen von dieser chilligen Atmosphäre mit drüber. Aber jetzt legen wir los mit der Esther. Die hat ein dubioses Mail bekommen. Sie hat es nicht selber bekommen. Ihre Mutter hat es bekommen. Da die ganze Schreibweise auffällig ist, möchte ich sie gern mal anfragen, ob sie sowas auch schon mitbekommen haben oder wissen, um was es geht. Wir sind natürlich nicht auf den Link gegangen. Schlechte, dubiose Schreibweise im Mail.
Schlecht schreiben lernen für Spammer. Also ich würde sagen, es ist sicher Spam, so was vom Gefühl her. Und dass du nicht auf den Link gegangen bist, ist, das muss ich wirklich sagen, das ist richtig so. Das heutige Mail ist auch gerade sofort löschen. Und wenn man ein E-Mail-Programm hat, das Anti-Spam hat, das hat eigentlich jedes modernere mittlerweile, zum Beispiel der Mozilla Thunderbird, dort sollte man das als Spam markieren, damit der entsprechende E-Mail-Client kann lernen, was Spam ist und was nicht. Und dann entsprechend tut es dann die in Zukunft die solche Mails ausfiltern.
Mhm. Es könnte sich allenfalls noch um eine Variante von unerwünschten Mails handeln, nämlich die sogenannten Phishing-Mails, also Phishing-Passwort-Phishing. Ja. Das sind Leute, die euch sagen, Hilfe, dein E-Mail-Konto, da ist irgendetwas schief gegangen, log dich ein oder vielleicht auch dein...
Oder log dich dein Bankkonto, genau, Postbankkonto ein.
Oder bei deinem Amazon-Konto. Also tendenziell überall, wo du vielleicht Kreditkartennummern hinterlegt hast. Und wenn ihr das macht, dann das Erstaunliche ist, ihr landet nicht auf dieser Webseite, wo man euch weiss machen
will. Sieht aber fast so aus. Oder es sieht sogar genau so aus.
Genau, aber es ist eine Webseite, die irgendwie die russische Cybermafia betreibt und die greifen dann eure Zugangsdaten ab, loggen sich ein und leeren euer Konto. So ja, einfach ist
oder
es.
Oder gehen wir von euer Konto posten, je nachdem.
Genau, so Sachen ist es. Passiert alles und also es ist jetzt nicht so, dass man kann sagen, schlechtes Deutsch immer gleich Russenmafia, Russen-Cybermafia. Aber man kann glaube ich sagen, wenn man euch so eben dazu bringen will, irgend so Daten einzugeben, dann immer irgendetwas Dubioses. Immer Phishing-Mail, immer löschen.
Ja.
Genau. Also das kann man so sagen. Also kein seriöser Betreiber von irgendetwas fordert euch per E-Mail auf, das zu tun. Und sonst noch zwei, drei Sicherheitsmaßnahmen. Ist gut, wenn ihr wichtige Sites immer direkt aufmacht, also die Adresse selber eintöckelt, nicht auf einen Link geht oder ein Lesezeichen nehmt. Oder eben halt das übliche Virenscanner, Firewall, Updates. Und was man auch machen kann, man kann einen anderen Browser brauchen für Online-Banking.
Nur einen Browser für Online-Banking, der nicht der Standard ist, ja.
Dann gehen wir doch zu der nächsten Frage. Der Avedis braucht nur Webmail und glaubt jetzt oder meint oder fragt, da ich die Mails nicht auf die Festplatte lade, ist es richtig, dadurch eine tiefere Gefahr für den PC vor Infektionen durch Trojaner und Viren zu haben?
Kann man so nicht sagen. Es ist leider nicht ganz so, weil mit dem Browser, mit Cross-Site-Scripting nennt sich das so schön, ist es möglich, Schädling einzufangen. Das heisst, ob jetzt dein Mail auf deine Festplatte runterlatscht oder über den Browser anschaust, je nachdem, wie geschickt der Trojaner-Programmierer das gemacht hat, kann er trotzdem von deinem Computer Besitz nehmen. Und es gehört so, dass auf dem Computer ein Antivirus oder sonst einfach eine Schutzsoftware, wo vielleicht das ganze Paket von Trojaner und so weiter.
Also Cross-Site-Scripting, das heisst, ich schliesse irgendwie ein Skript ein, das von irgendwo herkommt und dann mich dann überwacht. Ja, es ist tatsächlich so, also da gibt es verschiedene Varianten, also Drive-by-Downloads nennt man das auch, ist so ein bisschen etwas Ähnliches.
Gibt es auch noch.
Und das heisst, dass im schlimmsten Fall ihr nur auf irgendeine Webseite draufgehen und euch Schattensoftware einfangen. Und weil das eben heutzutage eigentlich so der State of the Art ist in Sachen Infektion, also die meisten Infektionen, heute finden auf dem Weg statt, über infizierte Webseiten, also Webseiten, wo ein Loch haben und darum man kann Schadcode einschliessen oder auch über infizierte Werbung, kommt das auch vor, dass in den Werbebanner irgendetwas drinsteckt, dass so das eben die Schadensoftware kommt und heute fast weniger einfach per E-Mail, wie das früher der Fall war. Und darum ist das eben nicht richtig, darum könnte man sagen, die Gefahr ist eigentlich sogar grösser, wenn man einfach das E-Mail-Programm braucht und dort auch einen guten Virenscanner hat. Machen wir weiter mit dubiosen Sachen, mit schlimmen Verdächten, mit Verdächtigungen, mit Sorgen über Sachen in dem Fall. Genau, in dem Fall Sorgen wegen Google. Der Kurt hegt nämlich einen Verdacht gegen Google. Mir ist aufgefallen, dass während dem Aufbau bestimmter Homepages unten links blitzschnell gewisse Meldungen erscheinen. Und der Kurt hat also so ein detektivisches Gespür. Der hat nämlich Printscreen gedruckt und hat dann durch das einen Screenshot gemacht und sie irgendwann können lesen, was dort steht. Und dann ist dort von Google Ads gestanden oder googlesyndication.com und so. Und er fragt, macht da Google Spionage?
Ja. Das ist, bei Google nennt sich so etwas Geschäftsmodell. Also das ist, Google ist bekannt, dass sie alle möglichen Daten sammeln von den Usern und auch noch die geschwind noch vorbeigehen. Man muss gerade mal Mitglied sein, die hat das Account haben bei Google. Und tun zum Beispiel durch das Werbung durch Google Ads zugeschnitten präsentieren, sagen wir es mal so nett gesagt. Und Google stellt auch ein Google Analytics zur Verfügung für die Homepage-Betreiber. Das heisst, wenn man eine Homepage hat, dann kann man die durch Google analysieren lassen, dass man weiss, wie viele Leute von welchem Land kommen, wie viele Leute sind wie lange bei mir gewesen und so weiter. Aber Google tut diese Daten ebenfalls verwenden, um entsprechend können ihre Werbung zum Beispiel oder andere Sachen analysieren und entsprechend das in das Geschäftsmodell, sprich dein Geld monetisieren.
Ja, Daten sammeln über alle Leute, die auf dem Internet unterwegs sind, wenn möglich über alles, was gemacht wird. Wie lange, dass es gemacht wird, mit wem, dass es gemacht wird, das will Google einfach alles wissen. Und das ist eigentlich gut, was du beides gesagt hast, weil ich finde es eigentlich, man muss tatsächlich Google Analytics, die Statistik, also die statistischen Daten, und die Werbung ein bisschen unterscheiden. Weil ich habe zum Beispiel auf meinem Blog habe ich Werbung drauf von Google, finde ich. Das ist soweit legitim, weil wenn du meinen Blog anschaust, dann siehst du, dass die Werbung dort ist. Und wenn die dir nicht passt, dann kannst du einfach meinen Blog nicht mehr besuchen. Oder du kannst dir einen Werbeblocker drauf genau. tun. Und zum Beispiel für Firefox gibt es eine gute Erweiterung. Adblock Plus oder NoScript. NoScript tut einfach ja. alle Scripts blockieren.
Genau, das kann aber teilweise auch nervig sein.
Mühsam, aber man kann das zumindest gezielt für die eine Webseite einschalten und für die andere ausschalten und genau. kann so ein bisschen steuern, wenn man das gerne möchte haben. Aber eben, ich finde, Google Ads, die sieht man, aber Google Analytics, die sieht man nicht und da kommen die Leute nicht mit über drauf. Und darum, ich habe das mal drauf gehabt und gefunden, das ist eigentlich jetzt etwas, was ich mit meinem Gewissen nicht mehr verbieten kann oder vereinbaren und habe es dann darum abgeschmissen, weil ich finde, eben, also wenn man das nicht weiss, dann ist tatsächlich so. Und natürlich ist es schön, statistische Daten zu haben als ja. Webseitenbetreiber. Aber in dem Fall ist es eine Abwägung. Man kann auch statistische Daten sammeln ohne Google. Natürlich ist es immer interessant, wenn so ein grosser Dienst dahinter steckt, der Querverbindungen
kann. Nicht nur das, sondern es sind auch aufbereitete Daten, die man dann überkommt, die man dann wirklich mit Grafiken und entsprechend unterteilt und. Also nicht nur einfach ein Datenhaufen, sondern man kommt das ja einfach über mit aufbereitet und das ist dann einfach schön, wenn man das in Grafik und so weiter anschauen und das auch visualisiert bekommt.
Das ist so und das wird auch gut gemacht, aber trotzdem finde ich dort eben, das ist problematisch, wenn natürlich eben jede dritte oder jede zweite Webseite das Google Analytics ja. drauf hat, dann weiss Google am Schluss wirklich fast alles über wer was wie im Internet macht. Genau. Und das, dem habe ich dann nicht wollen, Hilfestellung bieten und darum habe ich das abgeschmissen. Übrigens, interessanterweise, wir kommen ja selten in die Verlegenheit, dass wir einen Tipp zum Internet Explorer machen.
Selten, ja.
Aber beim neuen Internet Explorer 9 gibt es so etwas wie Tracking-Schutz, heisst das. Und das muss es, glaube ich, einschalten. Tun wir verlinken in unseren Shownotes, wie man das macht. Und wenn das eingeschaltet ist, dann schaut der Internet Explorer selber und wenn er dann zum Beispiel eben das immer gleiche Skript von dem Google AdSense oder von dem Google Analytics wieder und wieder findet, dann findet er irgendwann einmal, das finde ich verdächtig und blockiert das von sich aus. Also allein, dass es, weil es häufig vorkommt, tut er dann so Sachen lahmlegen. Genau. Und das ist eigentlich noch ein gutes Feature.
Ja, und Mozilla Firefox hat so etwas Ähnliches. Die versuchen mit Don't Track Me.
Mhm.
Aber das ist dann der Goodwill von den entsprechenden Anbietern, ist mir auch noch angewiesen.
Das ist, darum wird es eigentlich ein bisschen nutzlos. Also,
sehr wahrscheinlich.
Ja. Gut. Gehen wir zum Eugen, der Windows 7 hat und Outlook. Und jetzt hat er zwei Kompis und will die irgendwie auf den gleichen Stand bringen und sagt, bei E-Mail hat er eine Lösung gefunden, indem das Mail. Wir sind da Schweizer, oder? Auf gut Deutsch heisst das das Mail.
Mit der Mail.
Das Mail. Das ja. Mail, ja. Also indem das Mail, wie auch immer, beim Server nicht sofort beim Abrufen gelöscht wird. Anders sieht es aus mit Eintragungen im Kalender. Auch hätte ich gern alle Adressen, eventuell auch Notizen und Aufgaben auf beiden Geräten aktualisiert. Outlook hat das so etwas.
Ja, Outlook kann das eigentlich, aber auch nur in Verbindung mit dem Exchange-Server.
Exchange-Server, Hilfe, was ist das?
Exchange-Server, das ist sogenannter PIM.
PIM.
Personal Instant, bla bla bla.
Information Management.
Genau. Das habe ich gesucht. Und das heisst, man hat dort einen Server mit jenen verschiedenen Nutzer drauf. Die haben dort alle ihre Kalender, ihre E-Mails, ihre Notizen, ihre Tracking, glaube ich noch, was sie alles gemacht haben, kann man auch drauf tun.
Das Outlook-Journal genau. heisst das, glaube ich, aber das braucht man nicht, oder?
Ich habe noch nie jemanden gesehen, was es braucht. Und jedenfalls, das ist dann alles drauf und das kann man dann verwalten. Das hat sogar, Exchange hat sogar eine Web-Ansicht. Das heisst, wenn man irgendwie unterwegs ist, kann man sogar über das Webmail drauf gehen. Es ist eine teure Sache und man sollte man überhaupt von einem Profi installieren lassen, nicht einfach so geschwind mal also, probieren. Und es ist eine teure Sache.
Eben, das Aber ist, man muss so sagen, das Outlook könnte das, aber ja. Nur, wenn du es im Unternehmensumfeld brauchst und dass all diese Funktionen hast, weil da ein Server rum ist. Und darum kann es für dich jetzt wahrscheinlich nicht. Es heisst, wobei das hat lange Zeit gehalten, inzwischen kann man eigentlich auch eben das Exchange haben, ohne dass man es selber muss kaufen muss. Also der Server, die Software okay. Ist sehr teuer, sehr komplex. Mhm. Aber es gibt inzwischen Dienstleister, die das anbieten. Das heisst ein Hosted Exchange. Also das ist irgendein wie euer Mail-Dienstleister oder euer Internetprovider, der das einfach betreibt und euch dann ein Konto anbietet. Und über das könnt ihr dann auch das synchronisieren. Und ihr könnt nicht nur zwei Rechner so synchronisieren, sondern auch iPhone, ich glaube Android-Telefon könnt das auch. Ja. Also man ist da, für das ist es eigentlich, obwohl es so ein bisschen eine Microsoft-Erfindung ist, ist es eigentlich eine praktische Sache. Ich würde so ein Hosted Exchange, wirklich, wenn ihr das viel braucht, dann würde ich es so machen. Und weil das andere ist, man kann das dann schon auch mit so Shareware und jensten Lösungen machen. Aber das ist alles ein gewackeliges Zeug, das funktioniert nicht richtig. Also da ist die Gefahr, dass es irgendwie schief rauskommt und ihr einen riesen Puff habt hinter drin. Ist recht gross. Und was wir jetzt da, wir wollen es jetzt nicht allzu sehr Microsoftig ausarten lassen, die Sendung, aber was man auch noch sagen kann, ich glaube gerade heute oder gestern oder auf jeden Fall in diesen Tagen hat Microsoft das Office 365 lanciert. Das ist so eine Produktionssoftware, irgendwie so heisst es. Okay. Ein wunderbarer Marketingbegriff, der überhaupt nicht aussagt. Aber konkret heisst es, dass ihr als kleines Unternehmen oder wenn ihr findet, auch als One-Man-Show könnt hingehen und sagen, ich möchte gerne die Dienstleistungen, die man sonst wenn man so ein Unternehmen hat, das so seinem Administrator gemacht hat, das kauft man einfach ein, hat all die Sachen, gibt da verschiedene Varianten, hat aber auch das Exchange, hat seine E-Mails und so. Und das ist, es ist nicht einmal allzu teuer, ich habe die Preise nicht gerade im Kopf, aber es ist, glaube ich, so um die 7 Franken im Monat, oder dann kommt es natürlich immer darauf an, wie, in welcher Form und mit was für Rüscheli verziert. Und
Daten, sind die bei einem selber oder sind die auf dem Server?
Die sind bei Microsoft. Microsoft baut für das gerade im Moment so Datencenter, ich glaube, in Holland haben sie eins gebaut. Das heisst, die sagen, Zukunft ist nicht mehr, dass man das auch kleine und mittlere und grosse Unternehmen all die Software selber betreiben, sondern dass man die bezieht von innen, möglichst natürlich. Also das ist
so ein Cloud Computing.
Ja, oder Software as a Service nennt man es auch. Und sie vergleichen es mit dem Strom, mit der Energie. Also früher haben in den Anfängen von der Industrialisierung hat jeder Industriebetrieb ein eigenes Kraftwerk gehabt für seinen Strom und hat den selber generiert und irgendwann mal gefunden, das macht man lieber zentral. Und so macht jetzt Microsoft das auch, indem sie alle ihre Dienste auch so zentral anbieten und man kann die kaufen. Es ist wahnsinnig kompliziert, so ein bisschen zum Durchblicken, aber es hat für den einzelnen Konsument tatsächlich den Vorteil, dass man hingehen kann und sagen, ja, ich will das gerne und dann ausprobieren und allenfalls gibt es einen Testbetrieb. Und sonst, wenn ganz einfach wäre, wenn es nur um den Kalender geht, dann würde ich einfach Google-Kalender oder so und dann kannst du auch abonnieren im Outlook und so, dann hast du ihn auch überall.
Sozusagen ein iCall-Server.
Genau, ja. Also, der Andreas schreibt vom Sommer. Im Sommer wechsle ich die Stelle. Also, entweder hat der Sommer zu früh angefangt oder wir sind spät dran mit der Antwort.
Nein, im nächsten Monat wahrscheinlich.
Also, wie auch immer. Also, demnächst wechselt er seine Stelle und übergebe den Bürocomputer an einen Nachfolger. Worauf sollte ich dabei denken? Was ist sinnvollerweise zu tun? An welche Verzeichnisse und Daten ist vor allem zu denken? Wie gehe ich am besten vor, um den Computer so zu übergeben, wie ich ihn selbst erhalten habe? Was sagt mir zu dieser Frage?
Was hast du überhaupt an deinem Computer gemacht? Und sag ja, nichts. Sonst hast du nämlich nicht geschafft.
Das wollen wir jetzt nicht unterstellen.
Nein, das wollen wir nicht unterstellen. Aber es gibt immer Leute, die fragen, was haben wir gemacht, sagen sie immer nichts.
Ja, aber das ist mehr dann, wenn etwas kaputt ist.
Genau. Also ich würde erstmal die persönlichen Daten würde ich mal löschen oder mal auf, vielleicht unter Umständen auf externe Festplatten draufknallen, die persönlichen Daten, ob es nur Fotos sind oder auch, weiß auch nicht was, die mal alle weg. Den Cache und den Verlauf vom Browser würde ich auch mal schön löschen. Überflüssige Programme, die vielleicht nur du gebraucht hast, aber du weißt nicht, ob der Nachfolger das auch braucht, würde ich vielleicht auch mal deinstallieren. Und dann mal mit dem C-Cleaner und mit dem Defrag aufräumen, wie wir im Digital Nummer 2 beschrieben haben.
Mhm. Das ist gut. Ich hätte jetzt da, ich hätte mir für einmal, ich bin ja sonst immer der, wo die Leute, du machst eine einfache, kurze, säge Antwort und ich habe dann da einen ellenlangen Monolog hinten drin. Und jetzt können wir es doch mal umgekehrt machen. Ich hätte jetzt gesagt, ich würde nichts machen und sagen, das ist nicht mein... That's none of my business. Also du
kennst ja seinen Arbeitsvertrag nicht. Seinen Stellenbeschreib kennst du nicht.
Aber es ist doch grundsätzlich ist es doch so, dass ich als Arbeitnehmer garantiert, das ist mir doch völlig egal, was mit dem Computer passiert, wenn ich nicht mehr dort bin. Und das soll ja auch nicht meine Aufgabe sein.
Nein, das ist eigentlich der Administrator von dieser Firma. Das müsste
genau,
sich kümmern.
Du hast ja mal eine Sendung über Administratoren gemacht und darum ist das richtige Stichwort. Also das tönt irgendwo so nach einem Unternehmen, wo absolut keinen Plan hat, wie sie ihre Computerinfrastruktur organisieren. Oder? Also sie heisst, sie organisieren gar nicht, sondern jeder schaut für sich selber.
Das klingt schlimm.
Und das ist einfach, also da können wir uns jetzt ein bisschen drüber lustig machen, aber oder wir können es auch ernsthaft beantworten. Mhm. Und ernsthaft müssen wir sagen, das geht einfach nicht.
Ist also, falsch noch gespart.
Du kannst auch, sobald du ein Unternehmen bist von zwei Leuten, oder von drei Leuten, dann kannst du nicht mehr so vorwerken, weil dann ist die Gefahr, dass irgendetwas in die Hose geht.
Absolut.
Also du kannst eigentlich nur darauf warten und je nachdem, wie gross dann die Panne ist, desto schlimm wird es werden. Aber eben, also ich meine, auf einem Computer, wo niemand weiss, wenn man den übergibt, wird auch keine Datensicherung gemacht. Du kannst jetzt darauf wetten. Also das heisst...
Das ist wahrscheinlich als Einzelplatzcomputer und jeder hat mal sein Excel, was wahrscheinlich mir auf eine brennende CD übergeben. so Sachgeschichten sind einfach wirklich nicht vertretbar.
Ja, ich finde auch. Also das wäre die kurze Antwort. Sagt dem Chef, er muss sich das überlegen und wenn er keine Antwort darauf hat, dann muss er irgendeine Lösung.
Es gibt Firmen, die sich auf Kleinstfirmen spezialisiert haben und Administration bieten und die können vielleicht einmal in der Woche kommen, wenn es am Anfang und dann kommen sie nur einmal im Monat vorbei und das langt auch, wenn sie nicht wirklich vorwerken, also nicht überst vorwerken.
So ist es. Und jetzt noch als abschließende Frage, tun wir jetzt das Thema komplett wechseln, gehen zum Luca und seinem Blog. Und er schreibt, ich bin ein begeisterter Leser und würde gern über das Gelesene diskutieren. Darum kam ich auf die Idee und machte zwei Blogs, die heißen übrigens leseerlebnis.wordpress.com und kriminalromane.wordpress.com. Und weil ich mir sehr unsicher bin mit persönlichen Angaben im Internet, habe ich das anonym gemacht. Aber um ihn bekannt zu machen, also sie, die Blogs, gab ich den Kollegen die Links. Nun kam die Rückmeldung, ich mache etwas Verbotenes, ich dürfe die Sätze nicht abtippen. Also er hat auch Beispiel über Sätze, die er wollte darüber reden, Ausschnitt aus Büchern. Ich begehe hier das Kopierverbot. Auch keine selbstgemachten Fotos von Büchern, also ich nehme an, von Titelcover von Büchern und so weiter. Und jetzt hat er Panik und findet, darf ich das nicht machen in meinem Blog?
Wieso hat er zwei Blogs, sollte er mit sich selber diskutieren? Nein, Entschuldigung.
Luca. Ja, vielleicht das eine ist über Krimis und
so. Nein, über Krimis und andere Bücher, ja. Nein, aber es hat sich gerade ein bisschen ungeschickt. Aber keine lange Zeit. Ich würde sagen, du, wenn du etwas zitieren tust, nicht vielleicht allzu Zitate, die dann über drei Seiten gehen, vielleicht einfach nur wirklich über drei Sätze und dann Quellenangabe wie Buchtitel, Autor, Verlag und ISBN-Nummern, damit man genau weiss, von wo du das hast und dass du nur darauf beziehst und ja, das eigentlich als Zitat brauchen.
Richtig, Zitat ist genau das richtige Wort. Also das ist nicht Juristerei heute auf Radio Stadtfilter, sondern es ist immer noch das Digitalmagazin. Das heisst, wir können dazu nicht wirklich kompetent oder nicht ja, einigermaßen kompetent Auskunft geben. Wir sind auf jeden Fall keine Rechtsgelehrte, aber wir können auf, was wir können, ist auf Wikipedia nachlesen, was Schweizer Urheberrecht zum Thema Zitieren sagt. Und das sagt, Zitieren ist erlaubt. Und Zitieren muss auch erlaubt sein. Also, das ist ganz klar. Man sieht da jetzt wieder ein bisschen, das ist so ein bisschen quasi vor lauter Paranoia, weil all die Plattenindustrie und Filmindustrie, jedes Fitzeli, wo irgendwie das Internet kommt, die Leute anfangen zu verklagen, haben jetzt gewisse fangen an, überkompensieren. Und so ist es natürlich nicht. Man darf zitieren und man muss können zitieren. Als Journalist muss man können zitieren, auch als Wissenschaftler natürlich. Man könnte ganz Dunis zumachen.
Aber mit Quellangabe, das ist zwischen auch etwas Wichtiges.
Ja, ich meine, er wird sicher sagen, was für Bücher er... Und du hast gesagt, also ich würde jetzt auch darauf schauen, nicht ein ganzes Kapitel, sondern einzelne Sätze, vielleicht einen Abschnitt. Wobei lustigerweise sagt Wikipedia, es kann durchaus sein, rechtens sein, dass du ein Werk als Ganzes zitierst.
Okay.
Also wenn es zum Beispiel um ein Gedicht geht, logischerweise, dann willst du natürlich das Gedicht als Ganzes, weil ein halbes Gedicht ist wie irgendwie ein bisschen unsinnig, also dann kannst du das Gedicht als Ganzes zitieren und ist legal. Also eben, bei allem, und natürlich auch, also eben, auch die Bücher kann man abbilden und ja, natürlich haben Verlage nichts dagegen, sondern finden das gut, weil...
Es ist eigentlich Werbung.
Ja, genau, also... So ist es.
Und bei Unsicherheiten, wenn du wirklich irgendwie oder wirklich irgendwie ein Schreiben ins Haus kommt, dann vielleicht wirklich mal einen Anwalt, der sich auf Copyright spezialisiert hat, zur Beratung nehmen. Und der tut sicher, dass die gerne erklären. Für ein gewisses Honorar selbstverständlich, aber da gibt es auch absolut kompetente Leute, die da etwas sagen können und einem auch zu Hilfe können stehen, wenn da wirklich ein Verlag oder wirklich dumm was tun.
Genau, und eben, also irgendwo finde ich schon, ist es ein Kunstwerk oder so ein Werk natürlich irgendwo schon auch ein bisschen allgemein gut zu einem gewissen Grad. Ja. Das heisst nicht, dass man es darf schwarz kopieren, aber es heisst natürlich ganz klar, dass auch die Allgemeinheit, ja, dass man damit darüber reden und nicht sobald man, es könnte so passieren, dass nur wenn du schon den Titel sagst, irgendwie verklagt wirst, oder? Das wäre
genau,
dann,
du kannst gar keine Büchsendung mehr machen. Also.
Richtig, also das wäre schade und darum, macht Blogs, zitiert, redet über Literatur, über Film, über alles, redet auch über Computer, das ist gut so. Und wir stellen fest, dass der Progress Bar, also das ist das Balkli, wo der Fortschritt von dieser Sendung anzeigt, jetzt ganz am rechten Rand angekommen ist. Heisst, wir sind durch und wir werden jetzt dann gerade runtergefahren. Und falls euer Problem aus der digitalen Welt noch nicht gelöst worden ist von uns beiden, am 26. Juli kommt wieder Kummerbox live. Schickt uns offene Fragen einfach per E-Mail auf digital@stadtfilter.ch. Kurze Antwort kommt ihr vorab über digital@stadtfilter.ch. Dürft ihr auch für Lob, Tadel, Themenwünsche und alles so Sachen brauchen, was wir nächste Woche machen, wissen wir noch nicht so genau, aber ihr gehört es dann Punkt 7:30 am Dienstag. Und denkt dran, jetzt mache ich noch ein bisschen Werbung, wenn wir schon über Werbung geredet haben. Wenn ihr das nicht hören wollt, schaltet euren Werbeblocker jetzt ein. Wenn ihr diese Sendung gut gefunden habt, dann gebt uns doch ein paar Sterne im iTunes Music Store. Macht Werbung für uns, ist das eigentlich ganz genau. 5 Sterne wäre am besten. Es verabschiedet sich der Matthias Schüssler.
Und der Raul René Melzo. Ciao zusammen.
Macht's gut.